der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löst das Volk auf und wählt ein anderes? Das ist jetzt mal zitiert aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung, das wiederum frei aus Bertolt Brechts Gedicht Die Lösung zitiert hat. Und das ist, glaube ich, aktuell etwas, was sich sowohl Friedrich Merz als auch Lars Klingbeil, die ja noch gar keine Regierung sind, aber was sie sich durchaus wünschen. Denn wenn man sich die Umfragen der letzten Tage anschaut, dann wird eines deutlich: Eine Partei verliert deutlich an Stimmen, eine andere stagniert und eine gewinnt mehr und mehr hinzu. Ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen. Es geht natürlich um die steigenden Umfragewerte für die AfD, die je nach Umfrage mal gleich auf mit der Union liegt, mal 1% dahinter, mal 2% dahinter. Aber anders als ich das hier auch mehrfach schon gesagt habe, ist es so, dass die AfD hier nochmal deutlich zulegt. Und darum soll es eben auch heute gehen. Deswegen erstmal hallo Gerrit.
Hi Sven. Ganz kurz, kannst du das Zitat bitte nochmal wiederholen? Das geht dann immer so schnell, es hört sich so schnell weg, um da vielleicht auch für die Zuhörer nochmal drüber nachzudenken.
Kann ich gerne machen. Das Zitat ist folgendes: Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes.
Okay, jetzt habe ich es verstanden.
Ja, also das witzig. Ist, ihr habt gesagt, frei nach Bertolt Brecht, tatsächlich kenne ich das Original jetzt nicht. Ob es wirklich eins zu eins so aus der Gedicht der Lösung ist, hätte ich natürlich nachgucken können, war ich jetzt aber zu faul zu. Nichtsdestotrotz finde ich es spannend, weil es natürlich im Endeffekt doch schon relativ gut das aufzeigt, was aktuell los ist in Deutschland. Nämlich die Frage, was ist da eigentlich los? Was passiert da gerade? Wieso gibt es immer mehr Zulauf für die AfD? Warum verliert die Union? Und das sind so die entscheidenden Punkte. Es wird ja immer gesagt, beide großen Parteien, in Anführungsstrichen großen Parteien, verlieren, was aber in meinen Augen nicht korrekt ist. Die SPD stagniert ja bei ihren 15-16% und die Partei, die verliert, und zwar deutlich an die AfD, ist die Union. Und zwar, ja, 3-4 Punkte, 2-3 Punkte, je nachdem, wie man es sieht. Das ist so der aktuelle Stand. Und da wäre erstmal meine erste Frage an dich, Gerrit. Die offensichtlichen Gründe dafür sind ja die, die jetzt weithin diskutiert werden. Was hältst du von diesen offensichtlichen Gründen?
Ich würde gerne vorab nochmal sagen, dass ich spannend und richtig finde, dass du betonst, dass die SPD nicht verliert, sondern stagniert. Weil das ist gerade meiner Meinung nach ein Indiz beziehungsweise ein Anzeichen für eine etwas andere Entwicklung, die man sonst hat, die man vielleicht auch vor der Wahl hatte, dass die AfD grundsätzlich zulegt über die Jahre hinweg. Also weil vor der Wahl haben wir ja gesehen, dass die AfD von allen Parteien und insbesondere von der SPD viel geholt hat. Und jetzt scheinen es ja vor allem die CDU-Wähler, die Unionswähler zu sein, die zu AfD wechseln. Oder also sie wechseln auch nicht wirklich zur AfD. Man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen. Es sind nur Umfragen, aber sie geben in diesen Umfragen an, dass sie jetzt halt eben eher die AfD als die Union wählen würden. Und da sind wir natürlich auch bei deiner Frage, lustigerweise. Die Überleitung hatte ich jetzt gar nicht geplant. Aber natürlich ist die erste Antwort, die ja alle geben, die ja auch alle sehr laut irgendwie in Kameras plärren und in ihren Artikeln schreiben: Merz hat einen massiven Vertrauensverlust verursacht, indem er seine Wahlversprechen gebrochen hat. Und das ist halt nun mal so. Das ist ein Fakt. Ich glaube, das kann man auch nicht wegreden. Das kann man auch nicht leugnen. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Hat er halt gemacht. Einen Weg zurück gibt es halt jetzt nun mal auch nicht mehr. Die Frage ist, wie kann die CDU das noch einfangen? Wie kann die Union das einfangen bei den Wählern, bei der Basis? Weil es knirscht und knackt ja überall. Ich glaube nur, wir sollten jetzt den Anspruch haben, noch ein bisschen tiefer reinzugehen und vielleicht auch ein bisschen spannendere Thesen aufzustellen, warum die AfD jetzt davon so profitiert. Was nämlich ja auch spannend ist, wenn man jetzt die ganzen anderen Analysen sieht, die sind ja immer die sehr unionszentriert. So, ne? Die Union ist schwach, die AfD profitiert davon. Friedrich Merz hat seine Wahlversprechen gebrochen, die AfD profitiert davon. Und tatsächlich ist es auch nachvollziehbar, diese Analyse so, dass die AfD eigentlich nur so ein Objekt ist, die CDU ist irgendwie das handelnde Subjekt und die AfD, die ist halt irgendwie, die gibt's noch und die profitiert, ohne dass sie irgendwas dafür tut. Und die Analyse ist ja auch erstmal naheliegend, weil man hört ja auch überhaupt nichts von der AfD. Die AfD muss ja tatsächlich überhaupt nichts machen. Ich glaube nur trotzdem, man muss jetzt vielleicht auch mal den Perspektivwechsel gehen und gucken, in welcher Situation ist die AfD gerade und was hat sie vielleicht in der Vergangenheit richtig gemacht, in Anführungszeichen, damit das jetzt so ist, wie es jetzt ist. Und dann komme ich jetzt kurz zum Ende, weil du willst was sagen, aber ich möchte jetzt zum Anfang der Folge noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen, einen kleinen Disclaimer so gerne, und zwar nicht, dass ich nicht gender, sondern dass alles, was ich jetzt hier analysiere oder die Theorien und Hypothesen, die ich aufstelle, damit ist nie gesagt, ob ich die jeweiligen politischen Positionen gut oder schlecht finde, sondern man kann zum Beispiel, also wenn die AfD zum Beispiel von irgendwas profitiert, dann heißt es nicht, dass ich diese Position, von der sie profitiert, weil die anderen sie beispielsweise vertreten, falsch finde. Also beispielsweise, ich sage jetzt nicht, das war falsch, die Schulden aufzunehmen, wenn ich jetzt sage, die AfD profitiert davon. Aber nur, das wird oft falsch verstanden, wenn man dann da in diese Analyse kommt, dass man immer so denkt, das macht alles falsch, die machen alles falsch. Es kann auch sein, dass sie das Richtige tun inhaltlich, aber es trotzdem negative Effekte hat im Blick auf den Erfolg der AfD. Das wollte ich nur vorne ab mal sagen, damit da keine Missverständnisse entstehen.
Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil da scheinen wir uns dann so ein bisschen einig zu sein, dass da eben viele oder auch ein Teil des Problems drin liegt, würde ich behaupten. Aber du hast jetzt gesagt, die AfD profitiert davon, ohne dass sie wirklich auftaucht. Man muss ja aber auch sagen, dass auch die Union aktuell quasi nicht auftaucht. Nochmal zur Erinnerung, wir nehmen diesmal einen Montag auf, Montagnachmittag. Seitdem oder seit über einer Woche hat sich Friedrich Merz, der ja sonst überhaupt nicht kamerascheu ist und der sonst ja auch viel vor der Kamera steht, hat ja wirklich gefühlt sich bisher noch gar nicht dazu geäußert. Und was man auch noch sagen muss, wir sprechen immer über die AfD. Es gibt ja noch eine zweite Partei, die jetzt nicht so stark davon profitiert hat, aber die auch zugelegt hat. Und auch das ist wieder eine Partei, über die wir am Rande auch immer schon mal gesprochen haben. Das ist die Linke. Auch die profitieren nicht so stark wie die AfD, aber auch die sind in den Umfragen wieder stärker geworden. 1 bis 2 Prozentpunkte, je nachdem, bei welchem Institut man schaut. Aber der Fokus liegt, glaube ich, tatsächlich auf dem Erstarken der AfD. Und da ist es, glaube ich, auch so, und das ist wieder eine Kritik, die ich, finde ich, schon oft oder die wir schon öfter mal gemacht haben, aber auch da wieder ganz grundlegend ein wichtiger Aspekt, den ich finde, der so ein bisschen untergegangen ist, ist tatsächlich direkt nach den Sondierungsgesprächen oder noch während der Sondierungsgespräche, als sowohl der Aspekt mit der Schuldenbremse kam und auch als der Aspekt mit dem Sondervermögen kam, es ist von allen fast allen Medien wieder durchweg positiv bewertet worden. Natürlich ist es sinnvoll, aber eine kritische Auseinandersetzung damit, die hat, finde ich, direkt am Anfang erstmal nicht stattgefunden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch das ist wiederum ein Problem. So richtig ich beides finde, jetzt ganz persönlich, ich tatsächlich finde sogar das Infrastrukturprojekt noch ein bisschen wichtiger. Anderes Thema, aber ich glaube, auch da ist wieder der Punkt, den wir auch schon immer hatten, dass diese kritische Berichterstattung bei bestimmten Punkten in den Medien, gesagt Corona, Migrationspolitik, haben wir überall schon drüber gesprochen, ist so ein bisschen flöten gegangen in den letzten Jahren, finde ich. Ich weiß, du kannst da bestimmt noch was anderes zu sagen, aber was ich mitbekommen habe, fehlte diese wirklich kritische Auseinandersetzung.
Nee, das ist ein total spannender Punkt. Ich habe das auch schon letztens in einem Kommentar gesagt, im Fernsehen, dass das Thema Aufrüstung meiner Meinung nach so das nächste Querfrontthema sein wird, war es schon immer ein bisschen, aber das ist jetzt nochmal zuspitzt, dass quasi so diese Migration, Corona, dass das so das nächste große Thema ist, um zu mobilisieren, vor allem ja auch von rechts. Es ist halt da nochmal ein ganz besonders spannendes Thema, weil jetzt bei Migration beispielsweise war es ja so, dass die konservativen Kräfte, sprich die Angela Merkel CDU, eher so linksliberale Positionen in der Migrationskrise übernommen hat und die Mitte zusammengerückt ist und damit Platz an den Rändern wurde. Und jetzt haben wir bei dem Thema Aufrüstung das Umgekehrte, dass im Endeffekt die linksliberalen Parteien der Mitte eher nach rechts rücken, also wenn man so historisch über die Jahre hinweg sich die Debatten um Aufrüstung oder Wehrpflicht beispielsweise anschaut, hin zu einer Position, die früher eher eine klassische Unionsposition ist. Nichtsdestotrotz rücken hier quasi wieder die Positionen zusammen. Es sei alternativlos aufzurüsten wegen der Bedrohung aus Russland. Wie gesagt, ich sehe das ehrlich gesagt auch so. Aber sobald diese Erzählungen wieder im Raum sind, so wie du es ja auch gesagt hast, das sei alternativlos, wir müssen das jetzt machen, egal was sich im Wahlkampf versprochen hat, wir müssen jetzt Schulden aufnehmen, um die Bundeswehr aufzurüsten, weil sich nun mal Donald Trump mit Zelensky im Weißen Haus getroffen hat, der Rest ist Geschichte, dann gibt es immer wieder massiv Potenzial für die Räume, die dann rechts, aber auch links frei werden. Und manchmal tun sich ja dann diese Linken und Rechten, und ich meine jetzt hier nicht die Parteien, weil das tun die noch nicht, aber die, ich sag mal, die Vorfeldorganisationen, die Medien, die Meinungsmacher, die alternativen Medien tun sich ja dann doch oft auch zusammen. Und wir erleben das eben bei diesem Thema Aufrüstung mit Blick auf die echte oder vermeintliche Bedrohungslage aus Russland wieder, dass es hier so eine Art Mehrheitsmeinung in der demokratischen Mitte gibt, die dann teilweise auch Diskursstrategien hat, die wieder ausschließend sind, die nicht zulassen, dass jemand da Zweifel dran zieht. Und das ist immer ein Problem. Also man muss eine ernsthafte Debatte zulassen, dass Menschen das vielleicht anders sehen, als wir es sehen. Und das passiert tatsächlich nicht. Das sehe ich auch so. Ich finde, das ist ein guter Punkt, den hatte ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Und ich finde da eh spannend, wir sehen schon eine Richtung, um das vielleicht schon mal anzuteasern. Ich glaube, der aktuelle Erfolg der AfD nach der Wahl, beziehungsweise nach den Sondierungsverhandlungen, muss man ja sagen, der hat gar nicht so viel mit Migration zu tun. Und das ist auch wichtig, da mal drauf zu gucken.
Ja, sehe ich genauso. Und ich würde da nämlich direkt noch einen zweiten Punkt hinten anhängen, wenn wir nämlich schon beim Thema Aufrüstung und so weiter sind. Ich glaube tatsächlich, was doch sehr stark unterschätzt wird, ist die Problematik, die das deutsche Russlandbild ist. Weil ich glaube, wir haben ja auch eher ein pro-westliches, ich hätte immer früher noch gesagt pro-amerikanisches, aber da bin ich jetzt im Moment unter der aktuellen Regierung, würde ich das auch so ungern sagen. Aber doch eher noch, bleiben wir mal beim Begriff pro-westlich, pro-europäisch, ein Bild, das ich persönlich habe, das viele, würde ich sagen, in unserer Generation haben, aber Ältere und Jüngere haben das so nicht mehr. Und ich glaube, allein dieser Aspekt des Russlandbildes, ich meine, das sehen wir ja auch in Teilen der Politik, die Linke, die AfD. Ich meine, alleine, dass sich Heidi Reicheneck in einem Interview, ich weiß nicht, ob es bei Table Today war oder bei Politico, eins von beiden, da wurde Heidi Reicheneck nach ihrer Unterstützung für die Ukraine gesagt und sie hat nicht drauf geantwortet. Und das, finde ich, ist so ein Beispiel dafür, wie problematisch es sowohl links und rechts am Rand ist, weil eben dort keine offene Unterstützung für die Ukraine da ist. Und jetzt aber der Punkt, der ist, glaube ich, auch innerhalb von großen Teilen der Bevölkerung zurückgegangen, weil das nicht mehr so ankommt. Und dieses Verständnis für das, was dort in der Ukraine passiert, der fehlt, glaube ich, mehr und mehr in Teilen der Bevölkerung. Und mehr Teile der Bevölkerung haben, glaube ich, doch wieder ein positiveres Russlandbild, was es ja schon immer gab. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass eben diese beiden Parteien, BSW lassen wir jetzt mal außen vor, aber doch mehr Zulauf bekommen.
Wer?
Ja, dass die eben noch mehr Zulauf bekommen, weil wir eben, oder weil auch die klassischen Parteien der Mitte eben auch eher ein pro-westliches Bild haben. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Wir haben die Russlandversteher und die haben wir eben auch in der Bevölkerung. Und das ist jetzt ganz unabhängig von rechts oder links, weil wir sie eben an beiden Teilen haben und auch in der Mitte. Wir haben überall Russlandversteher. Gerhard Schröder, Teile der SPD ja auch noch ein relativ positives Russlandbild, was sich da irgendwo hinter versteckt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was wir haben, dass das so ein bisschen verkannt wird, weil natürlich auf Bundesebene eher die Westbindung wichtig ist, was ich auch so sehe, was ich auch wichtig finde. Auch die Westbindung jetzt auch im Sinne von Polen, Baltikum und also pro-europäische Bindung. Aber viele Menschen in der Bevölkerung sehen das, glaube ich, nicht mehr so. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, weshalb diese Parteien immer stärker werden, weil die Menschen innerhalb der Bevölkerung auch eher ein pro-russisches Bild haben mittlerweile.
Ja, aber da auch nochmal den Blick auf das Agieren der AfD zu legen, finde ich es besonders spannend, weil am Ende sind doch diese Themen oft austauschbar. Ja, du hast recht, es fällt auf einen fruchtbaren Boden, wenn man so diese deutsche Ideologie anschaut, dieses positive Russlandbild. Aber die AfD ist ja so eine sehr effiziente Unzufriedenheitsverarbeitungsmaschinerie. Das heißt, haben die ja gar keine so gefestigte große Ideologie in vielen Themen, wenn es jetzt nicht um Migration geht. Ja, das heißt, es gab wieder dieses Einverständnis der Mitte, dann wird da wieder so eine Art Elitendiskurs vielleicht ja auch tatsächlich angestoßen, aber der wird ja dann vor allem denen vorgeworfen, sprich, es wird wieder gesagt, es sei alternativlos, eben jetzt die Rüstungsindustrie anzuschmeißen, dann kann man da ja auch schön tatsächlich irgendwie dann noch irgendwie wirtschaftliche Interessen vorwerfen, dass das ja alles nur irgendwie von der Rüstungsindustrie gesteuert sei. Und die AfD kriegt das halt dann einfach hin zu sagen, so ja, okay, das ist jetzt unser nächstes Thema, weil die Mitte hat sich das für sich wieder ausgesucht und wir suchen uns jetzt die Gegenposition dazu aus und die haben damit halt einfach Erfolg. Und das ist auch spannend, weil damit unterscheidet sich die AfD und vielleicht fällt es der AfD auch irgendwann auf die Füße. Die AfD unterscheidet sich da auch wirklich sehr von den anderen europäischen rechten Parteien. Klar, auch Meloni, auch Le Pen sind deutlich russlandfreundlicher als die liberaleren Parteien in den jeweiligen Ländern. Aber sie sind deutlich kritischer, sie haben eine deutlich nationalere Perspektive darauf, eine patriotischere Perspektive, kann man sagen, weil man halt eben trotzdem sagt, man ist ja eine patriotische Partei, es muss ja schon auch noch um die eigenen Interessen gehen und sich nicht irgendwelchen anderen Machthabern auszuliefern. Und das ist total spannend, das hat die AfD selber so gar nicht. Das ist der erstmal völlig egal. Und auch dieses rechtsextreme Vorfeld der AfD hat das gar nicht. Also Jürgen Elsässer hat halt getwittert, komm, wir sollten uns einfach Trump und Putin ergeben, dann wird alles besser. Also das und das von einem Rechten, ne? Das muss man sich ja mal vorstellen. Und das funktioniert aber, solange eben sie aber auch nicht abliefern müssen. Und das ist natürlich eh nochmal Kern eines des Problems sowieso.
Ja, aber das passt ja auch wieder in diese Debatte, dass eben, also gerade dieses Elsässer-Zitat, dass man sich den beiden eben unterwirft, weil dann haben wir nämlich den Punkt, dann geht's uns hier ja wieder gut. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Aspekt, dieses klassisch Deutsche dann wieder, dass man dann gerne doch die Augen verschließt vor den Problemen, vor denen wir stehen, weil man eben den einfacheren Weg nimmt. Solange es uns gut geht, ist uns alles andere egal. Und das ist ja auch das, was ja in meinen Augen auch so ein bisschen zu der ganzen Situation, in der wir uns befinden. Der ganze Rezessionsaspekt basiert ja auch auf unserer Art und Weise, wie die Wirtschaft in Deutschland funktioniert hat, dass wir eben so eine große Exportnation sind, dass wir im Endeffekt auf Kosten anderer Länder ja unseren Reichtum auch angehäuft haben. Und das ist natürlich etwas, was uns jetzt sozusagen auf die Füße fällt, mit Blick auf die Zolldebatte natürlich noch mal mehr, auch wenn die Amerikaner nur 10% der Exporte ausmachen. Nichtsdestotrotz ist das etwas, was natürlich immer ein spezifisch deutsches Phänomen ist, was eben auch viele vergessen, dass eben unser Wohlstand darauf basiert, dass wir eben so viel exportieren in andere Länder und wir eben quasi deren Reichtum in Anführungsstrichen abschöpfen, was natürlich auch ein Problem ist, aber was uns in Deutschland, in Anführungsstrichen uns, für uns natürlich immer profitabel war. Und jetzt kommt halt langsam die Situation, dass sich das Ganze verändert. Und das ist ein Problem, was dahinter steckt. Und dann eben der Punkt zu sagen, okay, dann in Anführungsstrichen ordnen wir uns halt Trump und Putin unter, ist natürlich einfacher, weil dann hat man zumindest wieder das Gefühl, dass man wieder seine eigene Situation besser beeinflussen kann, weil dann eben nicht mehr der böse Putin da ist, der uns das Gas abgedreht hat, in Anführungsstrichen, und so weiter und so fort, sondern das sind, glaube ich, Phänomene, die damit reinfallen, weil dann dieser Individualismus, den wir ja mittlerweile haben, doch, glaube ich, schon eine wichtige Rolle spielt.
Ja, es ist halt vor allem einfach eine leichte Antwort, die so weit weg ist von irgendeiner Realität, die das überprüfen kann, ob es uns dann besser gehen würde oder nicht. Man kann halt natürlich das aktuelle Spannungsfeld damit massiv unterkomplex auflösen, indem man sagt, naja, dann gibt es ja keine Probleme mehr, weil es gibt ja keinen Streit mehr, so ungefähr. Aber es liegt ja auch ein bisschen daran, dass man grundsätzlich der Meinung ist, dass diese beiden vielleicht ja auch innenpolitisch und in ihren Werten eine Position vertreten, die man gut findet, von der man glaubt, dass man davon profitiert. Also, und das sind ja aber eigentlich auch alles nur so Kulturkampfthemen oft. Also so damit wird die Wirtschaft jetzt auch nicht besser. Aber Thema Wirtschaft, und das finde ich, glaube ich, einen der elementarsten Punkte, den wir gerade erleben, und zwar auch im Wandel, im Umgang mit der AfD und was meiner Meinung nach den aktuellen Erfolg der AfD ausmacht, ist das Thema Wirtschaft.
Bevor du darauf zu sprechen kommst, ich würde noch, weil wir noch beim Thema Militär waren, noch einen letzten Punkt dazu sagen, der, glaube ich, auch wichtig ist, weil dann können wir den Switch auf Wirtschaft machen, der auch so ein bisschen untergeht in der ganzen Debatte. Das ist der ganze Aspekt um die Wehrpflicht. der, glaube ich, tatsächlich vor allem wirklich bei der jungen Generation für Aufruhr, für Probleme sorgt. Die sind ja überhaupt nicht gefragt worden, was das Thema angeht. Und jetzt sind die Parteien, die fast ausschließlich, ist übertrieben, aber doch sehr stark von alten Menschen gewählt worden sind, die sollen jetzt entscheiden, dass die Jungen, um die sich diese Parteien gefühlt gar nicht gekümmert haben, die im Wahlkampf für die Parteien quasi keine Rolle gespielt hat, die wollen jetzt eben die Jungen verpflichten. Und ich glaube, auch das führt nochmal dazu, dass wir Zuläufer vor allem bei den Parteien haben, die wir jetzt eben haben, Linke und AfD, weil dieser Aspekt der Wehrpflicht über die Köpfe der jungen Menschen entschieden wird. Und ja, noch der zweite Punkt ist, neben dem Aspekt Wehrpflicht, der ohne sie entschieden wird, der ganze Schuldenberg, der wird ja, und das ist ja nicht falsch, der wird ja irgendwann zurückgezahlt werden müssen. Und Gott, die Haushaltsdebatte haben wir noch gar nicht drin. Die ist ja noch komplett offen. Aber dieser Schuldenberg wird ja irgendwann zulasten der Generation gefallen werden. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der gerade bei der jüngeren Generation schon für Bauchkrummeln und auch für Kritik sorgt. Und jetzt weiß ich es aus der Schule, dass da eben tatsächlich so einige Punkte sind. Es gibt manche, die sagen, sie finden es gut, aber wenn, dann sollte es eine Wehrpflicht für alle geben. Die wird aber nicht umsetzbar sein, weil dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Das Einzige, was nach aktuellem Stand machbar ist, ist die Wiedereinführung der klassischen Wehrpflicht, unter die wir auch theoretisch noch gefallen sind. Und das ist ja das Einzige, was machbar ist, weil weder die Linke noch die AfD werden eine Wehrpflicht, eine allgemeine Wehrpflicht mit im Bundestag abstimmen.
Aber Sven, jetzt machst du tatsächlich, bevor ich jetzt zur Wirtschaft komme, du machst ja eigentlich das, was auch Teil des Problems ist, was ja alle glauben. Und zwar unterstellst du politische Entscheidungen, die die Ampel trifft, die, von denen wir nicht wissen, ob sie treffen wird. Das heißt, der Koalitionsvertrag, der steht ja noch gar nicht. Das heißt, wir wissen nicht, ob eine Wehrpflicht kommt oder nicht. Und wann sie kommt, in welcher Form sie kommt. Ob es dann am Ende doch dieses schwedische Modell ist, dass man im Endeffekt angeschrieben wird, aber dann auf eine Art und Weise selber entscheiden kann. Das kann man sich mal durchlesen. Das ist so eine Art Kompromissmodell, keine verpflichtende Wehrpflicht. Aber man kann sagen, hat man grundsätzlich Interesse? Und wenn ja, dann wirst du zur Musterung eingezogen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch das schließt auch daran an, was du vorhin gesagt hast, dass man ja von der CDU auch nichts hört. Ja, aber es gibt einen Unterschied. Die AfD, die macht ja gar nichts. Die CDU, die macht ja gerade was und sie verhandelt zwar einen Koalitionsvertrag aus. Und sie haben sich ja darauf geeinigt, nichts zu sagen. Ja, das heißt, wir wissen nicht, was da am Ende bei rauskommt. Und das ist jetzt wirklich auch eine Medienkritik von mir. Zu sagen, jeden Punkt, jede Spekulation, jedes Durchsickern von was man aus den Koalitionsverhandlungen oder aus den Sondierungen hört, hochzustilisieren als die Migrationswende wird nicht kommen, es wird nicht gespart, es gibt keinen Bürokratieabbau, es gibt Steuererhöhungen, all das ist ja alles nicht gesagt, aber bei den Menschen kommt halt einfach nur ein völliges Chaos an, zu sagen, oh Gott, die machen ja gar nichts. Ich habe dann so ein Beispiel aus den Sondierungsverhandlungen. Ja, Da hat, glaube ich, einer dieser Podcasts, Table, Pioneer oder Politico, wie sie alle heißen, die hatten dann so 7 Punkte irgendwie rausgeleakt bekommen oder gehört, zusammengefasst über die Migration. Ja, also worüber sie diskutieren. Und in diesen 7 Punkten stand das Wort Zurückweisungen nicht mit drin. Ja, also das Wort Zurückweisung ist da nicht aufgetaucht. Was haben alle gemacht? Gesagt so, die CDU, die Union, die knickt ein. Friedrich Merz hat die Zurückweisungen versprochen und jetzt kommen sie nicht. Erstens hatten diese Infos überhaupt gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, was ja nie sein kann, wenn du immer nur so kleine Sachen geleakt bekommst. Zweitens stand da zum Beispiel drin, in diesen Punkten, die Bundespolizei soll erheblich mehr Kompetenzen bekommen. Wenn man sich ein bisschen mit dieser Migrationspolitik und der Möglichkeit von Zurückweisung an deutschen Grenzen auseinandersetzt, dann weiß man, dass das theoretisch damit gemeint sein kann, weil wer weist zurück? Es ist die Bundespolizei. Und wenn die Politik der Bundespolizei sagt, ihr müsst jetzt Flüchtlinge an der Grenze, auch wenn sie Asyl sagen, zurückweisen, dann hat sie der Bundespolizei eben mehr Kompetenzen gegeben. Und dann wurde das alles hochstilisiert und alle haben gesagt, Friedrich Merz hat sein Versprechen gebrochen mit der Migrationswende. Und dann haben sie sich hingestellt und haben ihr Sondierungspapier vorgestellt. Und was stand drin? Wir weisen zurück. Ja, dann gab es die Debatte um mit Einverständnis oder in Absprache mit den europäischen Partnern. Aber das ist was anderes. Das ist ja, also das ist die nächste Debatte, darüber kann man auch reden, aber es stand ja dann eben zur Rückweisung drin. Aber es wurde vorher schon so getan, als würden alle wissen, dass das nicht kommen wird. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, weil dann war die Sondierungsverhandlung und dann haben sie gesagt, okay, das haben wir beschlossen. Und so lang war ja auch alles gut. Da, so lang ist die AfD nicht gestiegen. Dann sind sie in ihre Arbeitsgruppen gegangen mit diesen unendlich vielen Verhandlern. Dann sind diese Arbeitsgruppen zu Ende gegangen und dann, und das ist ja jetzt erst rausgekommen, dann haben die irgendwie ihre Abschlusspapiere alle in eine Cloud hochgeladen und irgendjemand hat dann irgendwie den Link geteilt von dieser Cloud, I don't know, und plötzlich war jedes einzelne Papier aus jeder Arbeitsgruppe war dann in der Öffentlichkeit. Und dann wurde das alles natürlich analysiert. Ist ja auch die Aufgabe der Medien. Nur auch da, es ist immer so, dass es erst Streit gibt, irgendwelche Kompromisse gibt, die dann in diesen Arbeitsgruppen gemacht werden. Und dann gibt es eben jetzt diese 19er-Runde, die das entscheidet. Und am Ende ist es eine 3er- bis 4er-Runde, die entscheidet, und zwar die Parteichefs, die entscheiden, was passiert. Das heißt, wir wissen auch jetzt noch nicht, was passiert ist. Und ich glaube, all das hat auch dafür gesorgt, dass der Eindruck dieses Wahlversprechen brechen und dieser Vertrauensverlust, dass der Eindruck so stark entstanden ist innerhalb der Bevölkerung oder der Unionswähler, obwohl wir gar nicht wissen, ob es passiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass da einige Wahlversprechen gebrochen werden, ist sehr, sehr hoch. Und ich will auch nicht leugnen, dass das wahrscheinlich passieren wird. Aber um fair zu bleiben, noch wissen wir das nicht. Und wir sagen, er hat seine Wahlversprechen gebrochen, Friedrich Merz, bevor er überhaupt regiert. Und das ist natürlich ein Problem.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Wobei ein Wahlversprechen, da hat er sich dann ja rausgeredet mit der Schuldenbremse und mit den finanziellen Möglichkeiten. Das ist ja wirklich so, das haben wir ja schwarz auf weiß gesagt. Es gibt ja dann diesen einen Aspekt, war das von der FAZ, ich glaube schon, wo er dann ja sich da so rausgeredet hat und das ja auch jetzt als Beleg genutzt hat, dass er ja eigentlich nie gesagt hat, dass er die Schuldenbremse unter allen Umständen will. Was aber Quatsch ist, weil er im Endeffekt damit ja Wahlkampf im Endeffekt gegen die AfD, gegen die FDP gemacht hat, nämlich vor dem Fokus, dass die CDU sich als die Partei der Schuldenbremse hingestellt hat. Das muss man einfach so sagen, so war's. Das ist so, und dieses Wahlversprechen hat er ja tatsächlich gebrochen. Das kann man so hinstellen. Die Begründung sehe ich auch als Quatsch an, aber das ist eine andere Debatte. Ich will nochmal zurück zu dem Aspekt mit der Wehrpflicht, denn das ist ja aber genau der Punkt. Natürlich wissen wir, haben wir noch nicht den Punkt mit dem Koalitionsvertrag, aber darum geht's in der schnelllebigen Welt, in der wir sind ja schon überhaupt nicht mehr, weil natürlich jede Partei auf Social Media, auf allen möglichen Kanälen dann das natürlich nutzen kann. Jedes Medium, alle können damit arbeiten. Wenn es dann eben heißt, die Wehrpflicht kommt, ob sie kommt oder nicht, in welcher Form sie kommt, ist noch komplett dahingestellt. Aber, und das ist wie gesagt der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, in Anführungsstrichen wird er eben über die Köpfe derjenigen getroffen, die davon betroffen sind. Und das sind ja genau die gesagt, meiner Meinung nach im Wahlkampf außen vor gelassen worden sind. Die Linke ist nicht umsonst deshalb so stark geworden bei der jungen Generation, weil sie eben es geschafft hat, die Themen in den Fokus zu stellen, die jüngeren Menschen wichtig sind. Und das ist jetzt auch etwas, was ich glaube, was auch da wieder mit reinspielt, weil sie sich nicht in Anführungsstrichen gehört fühlen oder weniger gehört fühlen, weil natürlich die Parteien, haben wir auch schon drüber gesprochen, eher Politik für die Masse der Wähler machen. Und das sind immer nicht die Jungen. Das ist ja so. Das ist ja, lässt sich ja mit Zahlen belegen. Und das ist, glaube ich, einfach auch ein Problem, was jetzt nicht aktuell eine Rolle spielt, aber was natürlich auch mit dazu beitragen kann, dass die Zahlen der AfD und der Linken steigen.
Ja, auf jeden Fall. Das will ich jetzt auch gar nicht leugnen. Und am Ende wird ja vielleicht auch irgendeine Art der Wehrpflicht kommen. Ich wollte, wie gesagt, nur sagen, dass das mit Teil des Problems, dass man unterstellt, wie die Ampel entscheiden, die nicht mehr ganz so große Koalition sich entscheiden wird, obwohl wir es nicht wissen. Und natürlich hast du recht, ein Wahlversprechen hat Friedrich Merz schon jetzt gebrochen und das wissen wir. Und das ist, er hat die Schuldenbremse geschliffen, wie man so schön sagt, mit Blick auf die Verteidigungsausgaben. Und er hat dieses Sondervermögen mitgetragen, was ja auch neue Schulden bedeutet. Das ist ja nur ein Euphemismus, Sondervermögen für Schulden aufnehmen. Nur jetzt ist es Spannende daran ist ja, und jetzt sind wir endlich beim Thema Wirtschaft. Er hat das ja getan und das ist dann in den Sondierungsverhandlungen ja schon rausgekommen und dann ging es ja sehr lange darum, ob sie das durchsetzen können mit der Zweidrittelmehrheit. Die Umfragen waren weiterhin einzementiert. Da war schon bekannt, dass sie das vorhaben, die Sondierer. Sie waren auch noch in den Anfangsphasen dieser Verhandlungen mit den Grünen, waren die relativ zementiert. Das heißt, dieses Brechen des Wahlversprechens, das haben die Leute oder die Unionswähler, weil um die geht es ja, wenn wir jetzt darüber reden, dass sie von der Union vielleicht zur AfD wandern, noch okay gefunden, anscheinend. Es gibt ja auch eine Mehrheit, eine große Mehrheit in der deutschen Bevölkerung für diese Maßnahmen, muss man auch sagen. Aber ich meine, es liegt natürlich daran, dass das auch viele Leute sind, die eh nicht die CDU oder die AfD wählen, die das gut finden. Aber es ging ja eine Weile gut. Und meiner Meinung nach war der Turning Point dann diese Debatte dann im Bundestag, das Verhandeln mit den Grünen und dann eben die Arbeitsgruppen, die dann gekommen sind. Und zwar, weil man ist es ja noch mitgegangen, weil man ja auch gesagt hat, man hat vielleicht Friedrich Merz sogar geglaubt, okay, es ist so eine veränderte weltpolitische Lage, dass es gerechtfertigt ist, diese Wahlversprechen zu brechen. Ja, da gehen wir mit. Nur dann sind die Leute nicht mehr mitgegangen, als sie gemerkt haben, was ja klar wurde, durch die Grünen ja quasi tatsächlich klar wurde, die dann ja mehr Unionsposition vertreten haben als die Union, die ja quasi das, klar, dann ging es wieder um Klima, aber in der Definierung der Verwendung dieses Sondervermögens, die ja im Endeffekt ja eigentlich Unionsposition vertreten haben. Und dann wurde den Leuten klar, okay, die haben jetzt einen Arsch voll Schulden aufgenommen, so, für Infrastruktur und für die Bundeswehr. Und dann kommen sie nicht mal auf die Idee, in ihren Koalitionsverhandlungen mal darauf zu gucken, wo man auch Geld einsparen kann. Beziehungsweise der Eindruck ist absolut entstanden, dass sie dieses Geld am Ende nicht dafür benutzen, wofür sie behaupten, dass sie es nutzen, sondern einfach nur, um ihre Wahlversprechen einzulösen. Das heißt, vor allem natürlich diese, ich sag mal, fiskalpolitisch konservativen Unionswähler natürlich massiv enttäuscht davon waren, dass dann nicht mal irgendwelche Strukturreformen, Bürokratieabbau, Steuerentlastungen, nichts davon da drin steht, sondern nur Geldgeschenke, gefühlt. Ja? Also das ist der Eindruck, der dann erweckt wurde. Und da kommt jetzt die AfD ins Spiel. Ja? Weil die AfD, und das muss man alles Weidel lassen, ja? Auch wenn das natürlich in der Realität massiv unterkomplex ist. Alles Weidel hat vor der Wahl schon immer gesagt, ein Staat darf nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. Es ist ganz einfach. Ich bin Volkswirtin, ich weiß, wie es läuft. Ja, und das hätte ein Friedrich Merz vor der Wahl wahrscheinlich noch unterstreichen können. Und dann kam die Wahl und der Rest ist Geschichte. Ja. Das heißt, die AfD hat es quasi durch ihr Verhalten auch vor der Wahl relativ smart zu erkennen, dass sie auch mehr Themen brauchen als die Migrationspolitik, hat es die AfD plötzlich geschafft, für Unionswähler eine Alternative darzustellen oder beziehungsweise die einzige Alternative darzustellen, jetzt wo die FDP auch keine Rolle mehr spielt, ist die AfD für diese Menschen die einzige Alternative, die auch wirtschaftspolitisch anders handelt, als sich jetzt die Mitteparteien schon wieder geeinigt haben und zwar so handelt, wie sich viele Unionswähler oder die Unionsbasis es eigentlich gerne hätte. Und die AfD hat es damit sogar geschafft, quasi ein zweites Thema zu haben, in der sie quasi die Union vor sich hertreiben kann und zu sagen, so guck mal, mit uns könntet ihr die Politik machen, die ihr gerne machen wollt. Und das ist jetzt Wirtschaft und nicht mehr nur Migration. Und Wirtschaft ist ja ein viel harmloseres Thema als Migration. Das ist viel pragmatischer. Dadurch hat die AfD es auch geschafft, viel staatstragender, viel seriöser zu wirken als dieses aufgeladene Migrationsthema. Mit Migration und AfD, da verbinden immer noch viele, das kann in eine unangenehme rechte Richtung gehen. Hey, aber es ist Wirtschaft. Die sagen doch nur, wir müssen sparen. Die sagen doch, wir müssen Steuern senken. Die sagen doch, wir dürfen nicht mehr Geld ausnehmen, als wir einnehmen. Hey, die sagen doch nur, wir sollen keine Schulden aufnehmen. Und ich glaube, das ist ein ziemlich großer Punkt für den Erfolg der AfD jetzt wahrscheinlich bei Unionswählern. Und natürlich kommt dann auch die Brandmauer-Debatte mit ins Spiel, weil man dann jetzt plötzlich einen weiteren gemeinsamen Punkt hat, vielleicht aus Sicht vieler Wähler, wo man ja eigentlich mit der AfD eher einer Meinung ist als mit den anderen Parteien. Und dann stellen sich die Leute noch mehr die Frage, warum machen wir das jetzt eigentlich nicht? Dann gerät auch in Vergessenheit, wer in der AfD da so sitzt und was die bei anderen Sachen eigentlich so fordern.
Das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, will nochmal ganz kurz zu diesen Aspekten zurückkommen, die ja in dem Sondierungspapier oder in dem Papier für diese Finanzierung noch mit drin standen. Man muss ja da tatsächlich sagen, dass es ja tatsächlich, wenn man so will, den Grünen zu verdanken ist, dass eben es jetzt nicht ganz so einfach, natürlich können sie trotzdem noch viel Geld aus dem Fonds oder aus diesem Sondervermögen nutzen, um ihre Wahlkampfversprechen dann doch durchzusetzen, aber die Grünen haben es ja zum Glück, muss man ja sagen, würde ich behaupten, noch geschafft, dass wenigstens um dieses Zusatz von zusätzliche Investitionen reinzubringen, weil es ging ja schon darum, dass diese Wahlkampfversprechen, die ja vor allem von der Union kamen, Pendlerpauschale erhöhen, was noch, Mütterrente und Agrardieselsubvention beibehalten. Witzigerweise ja auch Forderungen, die die AfD ja auch unterstützt hat, vor einem Jahr, wenn man sich zurückerinnert. Da war ja die AfD die erste Partei, die gesagt hat, der Agrardiesel muss unter allen Umständen erhalten bleiben, obwohl im Wahlprogramm was ganz anderes stand, aber auch, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Da ist ja auch die AfD so ein bisschen das Fähnchen im Wind. Jetzt sind sie plötzlich wieder die Partei, die ohne Schulden auskommen will. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch nochmal so der Punkt, der damit reinspielt. Das hat den Grünen jetzt tatsächlich überhaupt nichts genützt. Die sind ja trotzdem dümpeln weiterhin bei ihnen 11, 12 Prozentpunkten rum. Das ist nochmal eine andere Debatte. Dann kam natürlich noch die ganze Annalena Baerbock-Geschichte, aber die war, glaube ich, vielen dann noch ein bisschen egal, würde ich mal so in den Raum stellen. Aber ich glaube tatsächlich, der Punkt, den sie schon gemacht haben, den, glaube ich, auch dann CDU und Grüne unterschätzt haben, CDU und SPD unterschätzt haben, war der, dass die Grünen eben sagen, nö, machen wir nicht. Und das ist ja auch, man muss, ich finde, das ist gut, dass sie das gemacht haben, weil sonst hätten wir, glaube ich, noch ein größeres Problem mit dem Aspekt, was passiert mit dem Sondervermögen. So sind sie jetzt zumindest etwas eingeschränkt, was meiner Meinung nach eine sinnvolle Ergänzung ist. Du hast ja auch gesagt, das sind fast Unionspositionen, die Grünen da vertreten haben. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Ich glaube, ansonsten hätten wir noch ein größeres Glaubwürdigkeitsproblem. Und es ist ja tatsächlich noch überhaupt nicht klar, was passiert mit dem Geld. Dafür brauchen wir ja erstmal die Regierung. Und solange wir die nicht haben, passiert ja erstmal noch gar nichts. Es ist natürlich jetzt noch der zweite große Fakt, der auch mit dazukommt, der jetzt, würde ich behaupten, aber noch gar nicht so sehr in den Umfragen mit drin ist, der Aspekt Zölle. Der fällt da ja auch nochmal mit runter, aber den, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet mit dem ganzen Exportaspekt und so weiter und so fort. Das Thema Wirtschaft ist ja auch deutlich komplexer, als das die meisten wahrnehmen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich da ein großer Wirtschaftsexperte bin. Das ist ja viel, viel komplexer. Und was meistens an Jobs noch dranhängt, das sieht man ja so gar nicht. Allein die Automobilindustrie, was die für Arme hat, das ist ja schon riesengroß. Und das ist, glaube ich, immer so ein Punkt, der auch gerne vergessen wird, weil man das natürlich so klein macht. Und wir haben natürlich, das ist ja auch ein Aspekt gewesen, der jetzt mit reinspielt, in den letzten Wochen auch immer wieder Nachrichten gehabt, hier werden Stellen gestrichen, hier werden Stellen abgebaut und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der natürlich damit reinspielt. Das war das, worüber wir letztes Mal schon gesprochen haben, über die Aussagen der AfD als Arbeiterpartei oder als neuer großer Arbeiterpartei. Was wir, glaube ich, auch nicht vergessen dürfen, dass scheinbar oder dass hier tatsächlich das Gefühl entsteht, die AfD ist die Partei, die unsere wirtschaftlichen Interessen rein theoretisch besser vertreten kann, als es die ehemalige Arbeiterpartei SPD ist und auch als es die Partei, die eigentlich für Wirtschaft und für Wirtschaftswachstum steht, CDU/CSU ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was aktuell einfach nicht gelöst wird. Natürlich, da können wir nochmal wieder den Punkt reinnehmen, was steht nachher im Koalitionsvertrag, das wissen wir noch nicht, weil da ja auch sehr viele offene Punkte drin sind. Was passiert mit Steuern? Was passiert mit dem Haushalt? Weil da ist ja auch ein Riesenloch drin. Und man kann ja fast froh sein, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, dass der Solidaritätszuschlag erhalten bleiben darf. Sonst hätten wir ja nochmal 12 Milliarden Euro mehr, die irgendwo im Haushalt gekürzt werden. Ich glaube, das wird noch ein riesengroßer Knackpunkt werden, weil das muss ja irgendwo eingespart werden. Das muss ja irgendwo, muss ja zumindest im klassischen Haushalt, brauchen wir ja die schwarze Null, abgesehen von Verteidigung.
Ja, und wir sind halt jetzt an einem Punkt, oder wie so oft an so einem Punkt, wo die AfD wieder in der Lage ist, oder sie war es ja auch, hat es ja auch vor der Wahl schon gemacht. Und wie gesagt, meiner Meinung nach, ich glaube, es war jetzt nicht nur Strategie, aber es war schon smart zu sagen, wir müssen irgendwie auch versuchen, wirtschaftspolitisch irgendwie Punkte zu machen. Und das zahlt sich halt jetzt massiv aus. Und wenn alles weil es schafft, es auf so simple Aussagen runterzubrechen, wie zu sagen, ein Staat darf nicht mehr ausgeben, als er einnimmt, dann ist das ein Bild, was vielen Leuten sehr plausibel erscheint. Und wir sind jetzt einfach wieder in der Situation, dass die AfD sich trotz allem niemals beweisen muss, ob das, was sie da plant, funktioniert. So. Und das ist einfach ein riesengroßes Dilemma. Ich weiß nicht, wie man dieses Dilemma löst. Ich finde trotzdem, dass die Brandmauerdebatte in diesem Zusammenhang oft oder auch in eine falsche Richtung geht, auch von den linken Parteien oder auch von der Union, obwohl die Union das selber gar nicht so sehr macht. Sie verwendet den Begriff auch sehr ungern. Und weil man jetzt wieder nicht, man eben der AfD durch diese sehr emotional aufgeladene und sehr ideologisch aufgeladene Brandmauerdebatte man der AfD natürlich massiv den Punkt gibt, dass sie überhaupt sich überhaupt nicht erklären muss für ihre Inhalte. So absolut gar nicht. Und deswegen kann sie halt machen, was sie will. Die Alternative zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt mit ihr zusammenarbeiten, um sie zu entzaubern. Vorsicht, Vorsicht, ich weiß. Aber man muss trotzdem, finde ich, es mal erwähnen, dass so wie diese Brandmauerdebatte gerade geführt wird, natürlich die einzige Partei, die davon profitiert, ist die, die sie ja eigentlich in Anführungszeichen abschaffen will, weil es die AfD eben ist. Und aus diesem Dilemma muss man irgendwie auch mal rauskommen, weil ich glaube, dafür gibt es bisher überhaupt keine Konzepte. Und diese symbolischen Akte sind halt auch immer heikel, wie Vizepräsidenten des Bundestags. All das ist heikel. Also ich wüsste auch nicht, ob ich sinnvoll fände zu sagen, ey, dann wählt doch da einfach mal einen so. Dann lass den Gauland Alterspräsident sein. Also die Rede vom Gysi war auch schrecklich. Also übertrieben gesagt, das ist jetzt nicht wirklich meine Position, aber ich weiß es nicht. Vielleicht wäre das ein Weg, um da so ein bisschen Druck rauszunehmen aus dieser Symbolik, sehr, sehr emotional aufgeladenen symbolischen Brandmauerdebatte.
Jetzt hast du die Wahl zum Bundestagspräsidium ja schon angesprochen. Das wäre nämlich auch noch ein Punkt gewesen, den ich hätte. Ich will noch mal schnell einen Sprung zurück machen, bevor ich darauf zu sprechen komme. Denn gesagt, diese Schuldenbremsendebatte ist witzigerweise etwas, das kann ich jetzt tatsächlich einmal aus der Schule so ein bisschen aus dem Unterricht erzählen. Ich habe es tatsächlich im letzten Schuljahr im Unterricht, die Schuldenbremse haben wir uns da angeguckt. Und ich habe dann halt denen die Pro- und Kontra-Argumente gegeben und die sollten sich halt entscheiden, ob sie die Schuldenbremse gut finden oder ob sie nicht gut finden. Und tatsächlich war der Duktus bei den meisten, nee, sie finden sie nicht gut, weil sie eben auch alle merken, was wir für einen Investitionsstau in Deutschland haben. Also sie sehen ja unsere Schule, wir haben zwar einen schönen Neubau, aber wir haben auch viele Gebäudeteile, die halt wirklich runtergekommen sind. Und da ist ja unsere Schule kein Einzelfall, das ist bei vielen Schulen so, die Straßen sind in einem grottenschlechten Zustand, die Brücken und so weiter und so fort. Das kriegen ja die Schülerinnen und Schüler auch mit und die wissen ja auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, je älter sie werden, desto teurer wird das und desto mehr müssen sie am Ende auch davon finanzieren. Das heißt, kann ich natürlich jetzt nicht verallgemeinern, aber da war es tatsächlich so, dass eher die Schuldenbremse gar nicht so das Debattenthema ist bei der jüngeren Generation, sind andere Themen eher mehr. Das wollte ich nur noch einmal mit reingenommen haben. Aber worauf ich jetzt tatsächlich nochmal zu sprechen komme, weil ich mir auch wirklich Gedanken darüber gemacht habe, das Thema der Wahl zum Bundestagsvizepräsident war es, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe?
Ja, genau.
Go. Und da ist jetzt ja auch, muss man ja auch sagen, es gab ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dass es okay ist, dass der AfD-Politiker oder die AfD-Politiker, es waren ja über 20 Wahlgänge, die es gab mit Bundestagsvizepräsidenten von der AfD, die sind alle abgelehnt worden. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch gesagt, das ist in Ordnung. Rein juristisch mag das sein, aber das ist ja auch der Punkt, den du so ein bisschen angedeutet hast. Ich weiß nicht, ob das nicht wieder der AfD in ihrer Opferrolle hilft, dass sie in Anführungsstrichen nicht mitspielen darf. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Problem. Natürlich kann man auf der anderen Seite sagen, und die Argumente verstehe ich auch, dass natürlich so ein Vizepräsident gewisse Regeln im Haus achten soll. Und die AfD ist jetzt in den letzten Jahren eben auch nicht aufgefallen, dass sie unbedingt alle Regeln im Bundestag befolgt, die meisten Ordnungsrufe und so weiter und so fort. Und es ist ja eben auch nicht möglich, diesen Vizepräsidenten wieder abzuwählen, wenn er jetzt Scheiße baut. Das heißt, der wäre für die nächste Legislatur komplett im Amt. Und sind Argumente, die ich nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite finde ich es aber, wie gesagt, wirklich problematisch, wenn eben dann doch wieder alle Parteien dagegen stimmen und eben mit ihrer Mehrheit verhindern, dass eine Partei, die von 10 Millionen Menschen gewählt wird, das darf man ja auch nicht vergessen, es gab über 10 Millionen Menschen, die die AfD gewählt haben, dass der da eben nicht gewählt wird. Und das ist halt wieder so ein demokratietheoretischer Aspekt, der da, finde ich, wirklich schwierig ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie stark die AfD das in ihren Kanälen nutzt, wie stark sie das im Moment spielt, dieses Thema. Aber ich halte das schon für ein Problem. Man muss ja auch sagen, der Herr, ich habe seinen Namen gerade vergessen, der gehört jetzt ja nicht unbedingt zum radikalsten Flügel der AfD. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja eben kein Gauland, der dann Alterspräsident wird, sondern, wenn ich es im Kopf habe, ist das, jetzt darf ich nicht, ich meine, er war ehemaliger Bundeswehrsoldat oder Bundespolizist.
Nee, Bundeswehrsoldat. Offizier, glaube ich, sogar. Ja.
Und natürlich ist das immer schwierig, aber er ist jetzt eben nicht dieser hardcore-radikale Flügel innerhalb der AfD. Das heißt, ja, man Ja, ich weiß es nicht.
Was die AfD natürlich auch absichtlich macht, sehr strategisch, da so jemanden aufzustellen. Ich würde das wirklich und ganz klassisch unter Dilemma, einen massiven Dilemma verbuchen, weil natürlich, also ich glaube, das muss man nicht, kann man gar nicht anzweifeln, dass es der AfD in ihrer Opferrolle hilft. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwer vorstellbar, da einen AfD-Politiker zu sehen, der so eine Bundestagsdebatte leitet, wenn man sich die mal öfters anschaut, so, da muss man halt mal alle zurechtweisen und so, dass der dann da, ob der dann wirklich so eine übergeordnete Rolle, so eine überparteiliche Rolle einnimmt, wage ich auch zu bezweifeln. Also ich finde es ein relativ großes Dilemma. Es ist ja eh relativ spannend. Das Problem liegt, glaube ich, auch schon in der Vergangenheit eher mit diesen Bundestagsvizepräsidenten, weil du hast es ja schon angedeutet, diese Debatte, also das, was das Verfassungsgericht da gesagt hat, das kommt ja daher, ganz verkürzt gesagt, es gibt kein Verfassungsrecht, es gibt keinen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf, dass jede Fraktion einen Bundestagsvizepräsidenten bekommt. Das hat sich über die Jahre so etabliert und das wurde auch immer mal wieder hin und her beschlossen, dass das eigentlich so ist, als im Bundestag nur Parteien vertreten sind, von denen alle anderen auch der Meinung waren, das ist schon okay, dass sie so vertreten sind. Da hatte man sich halt eben mal darauf geeinigt, dass es so ist. Beim Alterspräsidenten zum Beispiel haben sie ja tatsächlich das sogar gebogen, das Recht, weil sie dann halt irgendwann gemerkt haben, das war, glaube ich, unter der CDU, irgendwann gemerkt haben, das ist jetzt der Gauland, da haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt einfach der Dienstälteste und nicht der Älteste. Das ist halt schwierig.
Das war 2016, aber du hast recht, es ist nicht verfassungsrechtlich mit dem Bundestagsvizepräsidenten, aber es steht in Paragraph 2 der Geschäftsordnung des Bundestages, dass jede Fraktion durch mindestens einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin im Plenum vertreten ist. Das steht in der Geschäftsordnung des Bundestags. Und das ist dann ein Problem. Jetzt ist die Argumentation immer wieder, und da gab es ein Interview zwischen Norbert Lammert und dem Staatsrechtler Dietrich Mooswijk in der Zeit. Die haben sich da eben drüber gestritten. Und ich finde, er sagt da schon einen ganz spannenden Satz, weil Norbert Lammert sagt, ja, die sind halt alle gescheitert, zum Teil, weil sie eben dann nicht für fähig befunden wurden. Jetzt aber das Aber, und was ich dann tatsächlich nachvollziehbar finde, auch wie gesagt, wenn ich es persönlich ein bisschen anders sehe, das Argument ist aber erstmal für mich nachvollziehbar. Ich zitiere mal, sie, in Klammern die AfD, stellt seit 2017 Kandidaten auf, die allesamt abgelehnt wurden. Das deutet darauf hin, dass es nicht um die jeweilige Person geht, sondern um die Partei. Nehmen wir als Gedankenexperiment einmal an, in der Geschäftsordnung würde stehen, mit Ausnahme der AfD steht jeder Fraktion ein Posten eines Vizepräsidenten zu. Das wäre ein Problem. Und genau das ist das, was er aufmacht und was ich sage, was nicht falsch ist, weil die Personen wurden ja nicht abgelehnt, weil sie zum Teil vielleicht schon. Aber in dem Fall ist es ja so, die werden nicht abgelehnt, weil sie als Person schwierig sind, sondern weil sie Teil der AfD sind. Und das halte ich tatsächlich aus rein demokratietheoretischer Sicht auch für problematisch. Das muss man halt einfach so hinnehmen. Das ist ein demokratietheoretisches Problem. Aber es ist ein Dilemma, du hast recht. Man kann es aber, total. Ich wüsste auch nicht, wie man es löst. Ja. Vielleicht ist da wirklich der Punkt, okay, da muss man gucken, dass man die Geschäftsordnung dahingehend ändert, dass man entweder diese Vizepräsidenten noch abwählen kann.
Alle bis auf AfD.
Nein, dass man die eben anhasst, dass sich diese Vizepräsidenten der Würde des Hauses angemessen verhalten müssen. Dann ist aber auch wieder die Frage, was ist die Würde des Hauses? Aber nichtsdestotrotz, wenn man, ich glaube, also mein Gefühl ist, man sollte die Geschäftsordnung so ändern, dass man es eben auch möglich macht, dass da eben, so schwer es mir fällt, es zu sagen, es gehört nun mal dazu, es steht in der Geschäftsordnung, dass jede Fraktion das hat. Die AfD ist die zweitgrößte Fraktion, auch das darf man nicht vergessen. Sie stellt fast ein Viertel der Abgeordneten und die haben keinen Präsidenten, obwohl es in der Geschäftsordnung, kein Vizepräsidenten, Entschuldigung. Und das steht halt so da drin. Das heißt, was hat das für einen Anschein für die Demokratie, wenn diese Person nicht vertreten ist? Da muss man, wie gesagt, die Geschäftsordnung dahingehend halt ändern, dass der halt wieder rausgeschmissen wird, wenn er halt Mist baut. Aber das muss doch möglich sein, sorry. Und das ist jetzt nicht, weil ich es geil finde, dass dann da ein Vizepräsident der AfD ist. Aber es gehört zur Demokratie. Sorry.
Ja, also ich sehe das tatsächlich einfach ähnlich. Ich würde gerne aber noch mal kurz ein bisschen den Fokus darauf legen, wie die AfD vielleicht auch strategisch gerade profitiert, beziehungsweise wie vielleicht Strategien von ihr auch aufgegangen sind. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die AfD kann ihr Glück gerade nicht selber gar nicht glauben. Und da möchte ich habe das ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich möchte noch mal auf den Wahlabend zurückkommen, weil ich war da ja bei der AfD, bei der Wahlparty, und ich habe ja auch schon erzählt, dass es da eigentlich es gab erstmal so eine Ernüchterung, weil sie sich eigentlich vielleicht so eher so 25 erhofft haben und nicht hier so die Anfang 20%. Und dann gab es so ein bisschen Ernüchterung, weil man gesehen hat, okay, es reicht halt für die große Koalition, für Schwarz-Rot, Angola, Albanien-Koalition, I don't know. weil man dachte, ach shit, unsere Strategie würde natürlich noch besser aufgehen, wenn die Grünen da dabei sind. Ja, so, der Merz, die Union, die müssen jetzt schon wieder linke Politik machen, weil sie wieder gefangen sind mit den Mitte-Links-Parteien und können deswegen ihre Position nicht durchsetzen. Und was wir jetzt sehen, es funktioniert ganz genauso, wenn Friedrich Merz offensichtlich nur mit der SPD verhandeln muss, weil ja am Ende er Kompromisse machen muss. Und das Problem ist, eigentlich profitiert die AfD von jedem Kompromiss. Dabei ist natürlich Kompromiss elementar für unser demokratisches politisches System. Aber jeder Kompromiss, den Friedrich Merz eingeht, ist ein Punkt für die Strategie der AfD, die die AfD auch schon vor der Wahl verfolgt hat. Und dafür braucht es nicht mal die Grünen. Das reicht, wenn da die SPD sitzt. Und das Problem ist, das funktioniert halt vor allem auch bei Unionswählern, weil ich glaube, es gibt viele Unionswähler, die haben einfach keinen Bock mehr, dass die Union mit einer Mitte-Links-Partei regiert. Die haben da grundsätzlich keinen Bock mehr. Und die mit der FDP reicht es halt schon lange nicht mehr und jetzt ist sie nicht mal mehr im Bundestag.
Dazu schnell ein Aspekt, weil das ist, finde ich, ein spannender Widerspruch, den wir haben, der Aspekt mit den Kompromissen. Du kennst bestimmt auch den ARD-Deutschland-Trend von April 25, wo ja gefragt wurde nach Kompromissen in der Politik. Und 82% der Befragten finden es gut, wenn Politiker und Parteien Kompromisse eingehen, denn Kompromisse gehören zur Koalitionsbildung und zur Demokratie. Und ich sehe das genauso wie du, dass es da eigentlich die AfD genau diese Strategie eben nutzt mit den Kompromissen. Und deswegen finde ich es so spannend, dass eigentlich 82% sagen, Kompromisse gehören dazu. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es natürlich um den Aspekt von Kompromissen geht. Aber, und jetzt kommen wir nochmal zu der Thematik zurück, was eben Friedrich Merz vor der Wahl gesagt hat. Er und die komplette CDU haben natürlich den kompletten Politikwechsel beschlossen oder nicht beschlossen, sondern gefordert und gesagt, es muss einen kompletten Politikwechsel in den Feldern geben. Jetzt ist das nicht das Sondierungspapier, aber das Papier der Arbeitsgruppen geleakt worden. Und da ist eben, hast du vorhin ja auch schon gesagt, erstmal kein Politikwechsel zu erkennen. Dass da noch vieles offen war, ist ja, hast du gesagt, und das ist natürlich auch der Punkt. Aber erstmal fehlt jetzt natürlich der Aspekt, dass da Kompromisse, ich würde in Anführungsstrichen behaupten, an der falschen Stelle gemacht werden. Denn das ist ja auch ein Punkt, der gerne mal gemacht würde, was man ja auch gerne mal so ein bisschen übersieht. Deutschland wählt mehrheitlich eigentlich immer eher konservativ oder rechts. Es gab, wenn wir uns das mal anschauen, es gab nur ein einziges Mal in der deutschen Geschichte eine wirklich linke Mehrheit im Bundestag, das war Rot-Grün. Alles andere hat die SPD immer die FDP gebraucht, um noch eine Regierung bilden zu können. Und das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, was wir so ein bisschen immer vergessen, dass dieser Politikwechsel natürlich bedeutet eher eine rechte Politik. Und was wir jetzt aber sehen, und das muss man der SPD auch dann quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, beglückwünschen, mit 16% doch so viel von ihrer Politik wieder durchzubringen und eben genau diesen Politikwechsel, den Merz gefordert hat, in Anführungsstrichen zu verhindern, zumindest erstmal laut diesem Papier der Arbeitsgruppen, ist natürlich schon etwas, was auch spektakulär ist, aber was natürlich der Mehrheit der Bevölkerung, glaube ich, wirklich nicht entspricht. Und ich glaube, also das ist ein bisschen das, wie ich diesen Widerspruch auflösen würde, ist, dass sie Kompromisse gut finden, aber keine, ich sag mal in Anführungsstrichen, lagerübergreifenden Kompromisse, sondern der Kompromiss, könnte ich mir vorstellen, wäre wahrscheinlich eher, dass man Kompromisse nach rechts eingeht von der Seiten der Union aus. Meine Vermutung.
Guter Punkt. Und spannend ja auch daran, dass die wirtschaftspolitisch rechteste Politik oder rechteste Reform hat eine linke Regierung gemacht. Das muss man ja auch mal sehen. Also das ist alles nicht so einfach. Insbesondere mit der schwarz-grünen Mehrheit damals, die rot-grünen Mehrheit damals, die es gab, ja, unter Schröder. Damit gab es ja so einen Paradigmenwechsel. Das war ja das erste Mal, dass auch beide Parteien ausgetauscht wurden, ja, dass es eine komplette neue Regierung gibt und keine Partei in der Regierung geblieben ist. Das ist auch normal, dass Wahlverlierer in der Regierung bleiben. Das ist, by the way, auch was man sich immer mal wieder vergegenwärtigen muss. Aber man hat sich, nachdem es dann quasi so eine Zeit gab, in der man glaubte, es gäbe so eine Polarisierung, so eine Binarität zwischen Rot und Grün und Schwarz und Gelb. Ja, so auf die hatte man sich so eingestellt, an die hatte man sich so ein bisschen gewöhnt. Das ist natürlich sehr schnell hat das alles nicht mehr funktioniert wegen der politischen Mehrheiten und der Wahlergebnisse. Aber das wäre ja irgendwie so dieses Wunschdenken. Okay, jetzt können wir wieder mit der FDP probieren, unsere Politik zu machen, und dann soll die SPD wieder mit den Grünen versuchen, ihre Politik zu machen. Und das hat aber leider quasi da war die AfD noch nicht mitgedacht, und die Mehrheitsverhältnisse haben halt nicht mehr gepasst, um so zu denken. Und ich glaube, die Aussichtslosigkeit der Unionswähler zu sehen, scheiße, es gibt bis auf die AfD keine Partei, mit der wir uns zusammentun können, um eben nicht dem Mitte-Links-Lager uns an das Mitte-Links-Lager zu ketten. Das ist ein Problem. Weil die SPD könnte ja im Zweifel immer noch mal darauf hinarbeiten, zu sagen, okay, dann machen, vielleicht gibt es ja mal wieder eine rot-grüne oder eine rot-rot-grüne Mehrheit. Und auf der anderen Seite hast du die CDU, die aber mit der AfD nicht zusammen koaliert. Und das ist für die konservativen CDU-Wähler, glaube ich, sehr, sehr schmerzlich, diese Erkenntnis und diese Erfahrung. Und deswegen ist vielleicht so ein diffusen, subtilen, ganz kleinteilige Bewegungen gibt innerhalb dieser Wählerschaft und vielleicht auch innerhalb der Basis und vielleicht auch ein bisschen weiter oben innerhalb der Union, dann doch irgendwann die Brandmauer mehr und mehr in Frage zu stellen.
Ich glaube fast, wir kommen Project 2029 da nicht mehr groß drum rum, um es mal hier diesen Spruch, war das nicht AfD? Doch, ne? Project 2029, genau.
Doch, genau, das ist ihr Plan.
Wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, dann sind wir schon auf dem Weg dahin. Und das ist, glaube ich, das Problem. Das heißt im Endeffekt, und das ist auch wieder, und ich bin da tatsächlich auch ein bisschen negativ überrascht. Ich bin jetzt natürlich nicht in dieser Berlin-Politik-Bubble drin, aber ich kann ja dann auch immer nur quasi da hören, was vor allem deine Kolleginnen und Kollegen da machen und erzählen aus den Runden, was man da so mitbekommt. Und da fand ich es schon, muss ich tatsächlich sagen, ein bisschen erschreckend, mit was für einer Naivität scheinbar die Union wohl in die Verhandlungen gegangen ist. Es hieß ja vor der Wahl, Friedrich Merz hat ja immer gesagt, er sei gut vorbereitet und man hätte für alles Papiere. Es scheint ja aber dann doch nicht so gewesen zu sein, dass man groß Papiere hat. Und was man immer hört, ist, dass die SPD eben sehr gut verhandelt hat. Das hat man ja auch in vielen Punkten gesehen. Die Union, die CSU vielleicht auch noch, weil sie natürlich auch erfahrene Verhandler hat. Aber die CDU, die hat ja
Dilettanten.
Jens Spahn, wollte ich sagen. Das ist der Einzige, der tatsächlich Koalitionsbildungserfahrung hat. Alle anderen in der Spitze, das haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, Friedrich Merz war noch nie an irgendeiner Art von Regierung beteiligt. Linnemann war noch nie an irgendeiner Art von Regierung beteiligt. Frei war noch nie an irgendeiner Art von Regierung beteiligt. Deswegen haben sie tatsächlich Jens Spahn noch mit dazugeholt, der jetzt quasi so ein bisschen diese Erfahrung damit reinbringen soll. Aber das ist doch, und jetzt, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber ein gewisser Herr Koch, dass der auch wieder im Raum steht, weiß nicht, ob das tatsächlich noch stimmt, aber der ist ja dicke mit Merz, der hat ja auch viel mit Merz verbracht. Und da habe ich auch so ein bisschen überlegt, Koch wäre ja auch einer, wo ich mir so denke, den stelle ich mir schon als einen der Unionspolitiker vor, die sich auch eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen könnten. Meine Vermutung. Also Koch ist ja schon eher das wirklich sehr, sehr Konservative. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Koch doch auch damals mit, sagen wir mal, tendenziell ausländerfeindlichen Parolen mal geworben, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, ich möchte mich nicht auf diese Spekulation einlassen, dass Roland Koch vielleicht gegen die Brandmauer ist. Wenn man hört, dass er ja, als eine Art Berater oder also so als freundschaftlicher Berater von Friedrich Merz aufgetreten ist, würde dem meiner Meinung nach eher widersprechen, weil Friedrich Merz, man kann sagen, was man will, sehr, sehr, sehr deutlich ist und ich glaube auch persönlich überzeugt davon ist, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. Vielleicht auch aus eigenem Interesse, also aus Unionsinteresse, weil es natürlich auch richtig gefährlich ist für die Union, mit der AfD zusammenzuarbeiten, wenn es dann den Eindruck erweckt, das ist halt jetzt die konservative Partei. Das kann existenzgefährdend sein für die Union, egal wie man zu den jeweiligen Positionen steht. Sven, ich weiß, die Zeit ist noch ein bisschen, ist schon vorangeschritten, aber ich möchte, um vielleicht den Zuhörern auch mal ein bisschen einen anderen Mehrwert als diese tagespolitische Diskussion zu geben, noch mal ein bisschen den Bogen ein bisschen weiter spannen und eine Ebene oben höher gehen. Ich versuche es schnell zu machen. Ich habe das Gefühl, und das hört sich so platt an, aber wir erleben tatsächlich gerade, glaube ich, und das bricht sich jetzt so Bahn durch diese Debatten um das Sondervermögen und diese fiskalpolitischen Grabenkämpfe, erleben wir, glaube ich, wieder eine massive Unzufriedenheit und so eine Art Unbehagen innerhalb der Bevölkerung und innerhalb offensichtlich der AfD-Wähler ja auch mit dem Kapitalismus. Und zwar so, wie er gerade läuft. Und das hört sich total abgedroschen an. Aber ich musste in der Vergangenheit, weil ja jetzt so viel darüber geredet wird, welche Rolle soll der Staat in der Wirtschaft übernehmen, diese Sondervermögen, also diese Steuern der Wirtschaftspolitik vom Staat, ja, das ist ein super diffiziles Thema und diese Debatte um Bürokratieabbau, wie funktioniert eigentlich unser Wirtschaftssystem momentan, ich musste einfach die ganze Zeit an dieses Konzept der Frankfurter Schule und keine Folge ohne Adorno und Horkheimer, der verwalteten Weltdenken. Ja, also Adorno definiert ja die verwaltete Welt als eine Allherrschaft, also das quasi in dieser spätkapitalistischen Welt, in dieser nachliberalen, nachfaschistischen Welt, in der wir jetzt ja sind, ja, ist quasi die Allherrschaft des Tauschprinzips von der Allherrschaft des Organisationsprinzips überlagert wurde. Sprich, es sich so eine Bürokratie ausgebildet hat, die quasi anonymisiert versucht, diese Wirtschaft am Laufen zu halten und der Staat am Ende auch nur noch dafür verantwortlich ist, irgendwie auf eine Art und Weise den Kapitalismus im Land am Laufen zu halten und damit dann halt auch regulativ im Endeffekt da einsteigt. Es ist quasi dann, sie gehen da noch ein bisschen weiter, das wird dann auch fast schon so ein bisschen, also man könnte es als verschwörungstheoretisch interpretieren, ist es aber nicht, weil sie sagen ja nicht, dass es eine Gruppe ist oder gewisse Personen, sondern dass das System das dann ausbildet, sodass dann zumindest ja auch die Kulturindustrie, die Medien, alle im Endeffekt gleich, auf eine Art und Weise gleichförmig handeln, nur mit dem Ziel, ja diesen Kapitalismus, so wie er funktioniert, irgendwie weiter aufrechtzuerhalten. Er sagt dann, es gäbe dann eine Liquidierung des Individuums, die Eliminierung des Nicht-Identischen, alle Spontanität wird abgewürgt, die verwaltete Welt lässt alle Schlupfwinkel verschwinden durch einen gigantischen kulturindustriellen Apparat, der das subjektive Klassenbewusstsein der Beherrschten beseitigt, ihre Bedürfnisse und Meinungen standardisiert, dann immer wieder der Fokus auf diese Bürokratisierung von Politik. Und das finde ich halt mega spannend, weil Horkheimer hat zum Beispiel ja auch in seinem Aufsatz von 1940, dem autoritären Staat, davon gesprochen, die konsequenteste Art des autoritären Staates ist der integrale Etatismus oder der Staatssozialismus. Staatssozialismus, da meint er sowas wie die Sowjetunion, das vergessen wir jetzt erstmal. Und der integrale Etatismus. Allein der Begriff Etatismus, der fällt sehr oft gerade in den Debatten, dass es ja jetzt so einen Etatismus gibt. Und das ist spannend, weil die Frankfurter Schule, die hat da diagnostiziert, dass sich diese Gesellschaft darauf hin bewegt, dass es im Endeffekt dass der Staat eine Art Obermonopolist ist, der Oberkapitalist ist, der im Endeffekt dafür sorgt, dass alles am Laufen hält und so, das teilweise ja dann auch sorgt mit Eingriffen in die Wirtschaftspolitik. Und dann gab es ich musste einfach die ganze Zeit dran denken, deswegen muss ich das erzählen. Dann gab es in der Studentenbewegung, 1962 war das, glaube ich, quasi ein Aufbegehren gegen die sogenannte konzertierte Aktion damals. Das war eine Rezession und dann hat der Staat gesagt, okay, wir müssen jetzt machen, Arbeitgebervertreter, Gewerkschaftsvertreter, der Staat, alle setzen sich, Bankvertreter, alle setzen sich zusammen und sagen, wie können wir jetzt diese Wirtschaft wieder voranbringen? Und da gab es massive Bestrebungen von der Linken, von der Studentenbewegung dagegen, insbesondere auch von Rudi Dutschke, Hans-Jürgen Krahl, also der Sozialistische Deutsche Studentenbund, die haben gesagt, wir müssen dagegen aufgehen. Also quasi gegen diese Bürokratisierung, weil im Endeffekt da Linke gesagt haben, okay, wir haben da so eine Art autoritären Oberstaat, der sich entwickelt, der zwar jetzt vielleicht nicht funktioniert wie ein klassischer faschistischer Staat, aber es in unangenehme Richtungen geht. Und dann gab es lange immer die Suche, okay, wir brauchen irgendwie so ein revolutionäres Subjekt, wo finden wir das eigentlich? Dann hat irgendwie Marcuse die Randgruppentheorie aufgestellt, dann hat man gesagt, weil die Arbeiter, die sind es ja nicht mehr so richtig. Und dann versucht man eben die Leute, die quasi ausgeschlossen werden von dieser Art des Systems so zu mobilisieren. Das hat aber die ganze Zeit nicht funktioniert. Und plötzlich schafft es halt meiner Meinung nach so ganz salopp gesagt die AfD in 2 Wochen dieses Unbehagen mit dieser mit dieser Art des Wirtschaftssystems, in dem wir leben, zu kanalisieren und von rechts eben darauf aufzuspringen. Und am Ende funktioniert die rechte Mobilisierung halt immer besser als linke, wenn es halt eben so eine Art Unzufriedenheit damit gibt, weil eben diese Machtlosigkeit in diesem Art des bürokratisiertesten Systems, was so diffizil und kleinteilig ist, wo der Staat dann, wo die Regierungen dann wieder alternativlos Entscheidungen treffen müssen, wie Sondervermögen aufnehmen oder diese konzertierte Aktion damals, sorgt dann eben dafür, dass die Menschen so eine unglaubliche Machtlosigkeit empfinden und Gefühl haben, sie selber spielen überhaupt gar keine Rolle mehr und es gibt auch, sie sollen auch gar keine Rolle mehr spielen, weil sie eigentlich nur funktionieren sollen, damit die Wirtschaft weiterläuft und die Unternehmen hier alle nicht pleite gehen. Natürlich wären die Konzepte der AfD wären wahrscheinlich nicht die richtigen, aber sie vielleicht unbewusst profitieren sie eben von diesem Unbehagen mit eben dieser verwalteten Welt, in der wir gerade leben, und das ist halt ein Problem. Man muss dazu immer noch sagen, Adorno und Horkheimer haben dann auch immer sehr schnell gesagt, aber sorry, ihr, die euch da gerade gegen auflehnt, ihr findet euch am Ende auch wieder im autoritären System wieder und habt faschistische Tendenzen, und sie meinten damit Linken, die Linken. Das heißt, es war immer auch ein Dilemma, weil man fand das eine beunruhigende Entwicklung mit diesem Etatismus. Auf der anderen Seite fand man ja auch die Gegenbewegung immer sehr beunruhigend. Das wollte ich noch sagen, es war jetzt sehr schnell.
Ja, um ehrlich zu sein, tatsächlich habe ich mich mit dem Aspekt der verwalteten Welt jetzt noch nicht so tiefergehend beschäftigt. Deswegen jetzt nur so ein kurzer Ansatz nach ganz oberflächlicher Recherche. Zwei Punkte, die da, glaube ich, wichtig sind. Ich glaube, der eine Punkt, der ja auch mal so ein bisschen runterfällt und der in solchen Diskussionen, die wir jetzt in den letzten Wochen auch haben, auch immer wieder kam, ist natürlich auch, um einmal schnell den Switch zu machen, der Aspekt des Wirtschaftswachstums, der da immer wieder reingebracht wird, und dass bei diesen Diskussionen um die Struktur oder um die Infrastrukturmaßnahmen immer wieder gesagt wurde, ja, aber das sind ja alles Sachen, die im Endeffekt kein Wirtschaftswachstum bringen in Hinsicht von Schule, Krankenhäuser und so weiter. Das ist ja immer das, was in den letzten Jahrzehnten auch immer als Argumentation kam. Und wenn man da dann eben jetzt nochmal ganz oldschool zu Marx zurückgeht, wenn man das so sieht, natürlich Mehrwert produziert Mehrwert, nicht aus dem Sinn heraus, dass soziale Sachen positiv für den Wirtschaftswachstum sind, aber das ist ja das, was wir heute leben. Deswegen leben wir auch in einem Sozialstaat und nicht in Amerika. Das nochmal kurz dazu. Aber tatsächlich habe ich jetzt in der Schnelle ein Zitat gefunden, was, glaube ich, nochmal sehr gut dazu passt. Aus Aberglaube aus zweiter Hand von Adorno. Da schreibt er nämlich davon: Die Prozesse der sozialen Kontrolle sind nicht länger solche eines anonymen Marktes, von dessen Gesetzlichkeit der Einzelne nichts weiß. Und das muss man ja tatsächlich sagen, kurzer Zitatbruch. Ich meine, heute ist es ja anders als noch vor 100, 150 Jahren. Man weiß ja wirklich sehr viel über alle Aspekte der Wirtschaft. Das heißt, das ist schon etwas Zentrales, dass viele Marktmechanismen heutzutage ja bekannt sind. Das ist, glaube ich, erstmal der eine Punkt, aus dem wir tatsächlich heraus sind. Das heißt, es gibt keine soziale Kontrolle mehr durch den anonymen Markt. Das ist weg. Die soziale Kontrolle entsteht jetzt anders, und da geht das Zitat jetzt weiter. Die vermittelnden Instanzen zwischen der Direktion der Gesellschaft und den Dirigierten schwinden zusehends. Die Einzelnen sehen sich wieder unmittelbar den Verfügungen sich gegenüber, die von der Spitze ergehen. Da sind wir dann, glaube ich, bei dem Punkt, den du eben angesprochen hast, wenn ich es jetzt richtig in Zusammenhang bringe mit der verwalteten Gesellschaft.
Welt.
Der Staat macht von oben etwas, die Welt macht von oben etwas. Und jetzt kommt aber das Spannende. Die dergestalt sich offenbarende Abhängigkeit macht die Menschen anfällig für totalitäre Ideologie. Und ich glaube, das ist dieser spannende Aspekt, die sich offenbarende Abhängigkeit. Das nämlich, und das ist ja für Deutschland schon zentral, wie abhängig sowohl die Menschen als auch die Wirtschaft mittlerweile doch von Finanzen des Staates sind, ist schon auffällig. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problem. Ich meine, immer wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann rufen sie nach einem Staat, dann rufen sie nach Finanzierungshilfen. Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann machen sie es natürlich nicht. Wie gesagt, Beispiel, Krise 2009, Bankenkrise und so weiter und so fort. Jede Krise, Corona-Krise auch wieder. Gut, da hatten wir jetzt auch starke staatliche Einschränkungen. Aber immer dann wird nach einem starken Staat gerufen und nach möglichst vielen Hilfen. Und das zeigt dann eben doch, wie abhängig tatsächlich sowohl die Deutschen an sich als auch die deutsche Wirtschaft im Endeffekt von der Bürokratie ist. Das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Aspekt, der immer so ein bisschen untergeht. Und deswegen würde ich das Zitat jetzt so lesen, wie gesagt, dass diese offenbarende Abhängigkeit im Endeffekt die Menschen Tatsächlich kann man das so formulieren und das sehen wir ja gerade im Endeffekt. Gut, man kann jetzt sagen, die AfD hat noch keine totalitäre Ideologie, aber die Tendenzen sind ja klar, wo es hingeht, mit Bezug zu Russland, auch mit Bezug zu dem positiven Trump-Bild, was sie aktuell haben. Das sind ja keine Tendenzen, die jetzt in eine freiheitliche, aufgeklärte Richtung mehr gehen.
Ja, genau. Und das ist halt, finde ich, total spannend, weil die Frankfurter Schule, Adorno und Horkheimer, die haben halt diese Entwicklung, die wir quasi ja sehen jetzt in diesem spätkapitalistischen Zeitalter, gesehen als eine quasi autoritäre Form des Kapitalismus, der sich entwickelt, und haben ihn deswegen, und deswegen auch die 68er, die sich damals noch viel auf die Frankfurter Schule, also die Studentenbewegung, Entschuldigung, die sich damals noch sehr viel auf die Frankfurter Schule bezogen haben, vor allem so antiautoritäre, haben das als Gefahr gesehen, weil sich dann quasi, klar, man hat auch die, man würde auch die, den klassischen Liberalismus kritisieren, aber die Entwicklung dieser verwalteten Welt, dieser Bürokratisierung, das Primat der Bürokratie vor ja beispielsweise dem freien Markt, das im Endeffekt dafür sorgt, dass man so ein quasi, ja, wie Horkheimer es ja auch sagt, einen autoritären Staat hat. Sie hatten da natürlich auch keine richtigen Gegenkonzepte gegen formuliert, weil sie auch immer gesagt haben, das ist nicht ihre Aufgabe, ja. Aber jetzt gibt es natürlich eben vielleicht andere Gegenkonzepte. Mein banalere oder harmlosere Gegenkonzepte wären natürlich zu sagen, okay, ja, Entbürokratisierung, mehr Markt, also einfach neoliberalere Perspektiven darauf. Und die Erzählung hat die AfD ja, ja, dass sie das machen will, oder die CDU, die Union oder die FDP. Nur bei der AfD würde ich halt so weit gehen zu sagen, dass es eben nur die Erzählung ist, um quasi dieses Unbehagen zu kanalisieren, weil sie am Ende natürlich auch keine wirtschaftsliberale Partei sind, sondern am Ende ja dann wahrscheinlich ja doch eher das nutzen, um am Ende Macht zu bekommen. Und es geht eben um die Macht und nicht um die politische Position, jetzt diesen, sagen wir mal, diese verwaltete Welt zu kritisieren.
Ja, und da bleibe ich jetzt noch mal kurz bei dem Aspekt, wo ich das Zitat gefunden habe. Das Ganze ist nämlich ein Artikel von Enrico Pfau, der für die Gesellschaft für kritische Bildung ausschreibt. Und der hat da in diesem Zusammenhang quasi nach dem Zitat das Ganze noch mal, finde ich, sehr prägnant und gut auf den Punkt gebracht. Deswegen würde ich das hier jetzt einfach auch noch mal zitieren. Ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss. Da kommen ein paar Punkte, die dir auch gefallen werden, glaube ich. Ich lese einfach mal vor. Und zwar, wie gesagt, aus dem Artikel von Enrico Pfau. Artikel nennt sich Kritische Theorie und der Begriff der verwalteten Welt. Er hat übrigens dazu promoviert. Das heißt, er sollte sich damit gut auskennen. Deswegen ist es, glaube ich, hier ganz passabel, dieses
Zitat. Besser als wir.
Besser als wir. Und deswegen würde ich jetzt hier auch, wie gesagt, das Zitat bringen, weil es so für mich sehr plausibel klingt. Deswegen haue ich das hier jetzt an der Stelle mal raus. Also, nach dem Zitat, was ich eben schon gebracht habe von Adorno, sagt er Folgendes. Die totalitäre Ideologie ist aber ebenfalls keine bloße Zutat und die Individuen kein bloß passives Moment. Die immer dichter werdende Gesellschaft verstärkt das irrationale Aufbegehren gegen die Fortschritte der Zivilisation. Sehen wir gerade aktuell, finde ich, relativ gut. Das war jetzt meine Meinung, dann kommt wieder das Zitat weiter. Alle rationalen Einrichtungen der Gesellschaft erscheinen als eine der einzelnen fremden Rationalität, die nicht die Freiheit und das Glück liefern, die sich diese versprechen. Die nur beschränkte Freiheit der bürgerlichen Gesellschaft erscheint nun nicht mehr als vollendete Freiheit, sondern als ein Hindernis. Da Rationalität in ihrer Wirklichkeit kompromittiert ist, wendet sich die Wut an ihre Repräsentanten im System und diejenigen, die als Nutznießer gelten und eh schon zu den Schwachen gehören. Der Faschismus ist die letzte Konsequenz dieses Vorgangs. Finde ich plausibel zusammengefasst, oh, ja. Und jetzt ganz knapp runtergebrochen. Wahrscheinlich, wenn man den ganzen Text liest, wird's, oder den ganzen Artikel liest, wird es noch mal ein bisschen tiefer gehen da. Deswegen zu empfehlen. Er hat auch gesagt, dazu promoviert. Wenn man sich das so angucken möchte, glaube ich, kann man das definitiv tun. In der Kürze passt es, finde ich, relativ gut auf die aktuelle Entwicklung, die wir haben, weil es hier, wie gesagt, auch nochmal den Aspekt gegen die moderne Zivilisation aufzeigt, Probleme mit der bürgerlichen Gesellschaft und so weiter und so fort. Passt also, glaube ich, relativ gut und könnte das Ganze relativ gut erklären.
Genau. Und nur um das nochmal einzuordnen, diese Theorien hätte man natürlich auch vor 5 Jahren schon nehmen können, wären genauso gültig gewesen. Aber um nochmal zu rechtfertigen, sie jetzt auch nochmal explizit in dieser Folge mit dem aktuellen Erfolg der AfD zu verbinden, weil ich eben der Meinung bin, dass eben diese intensiven Debatten um das Sondervermögen den Leuten das nochmal bewusster gemacht hat, wie sehr machtlos und klein quasi das Individuum ist in Bezug auf das, was die Politik entscheidet und wie in Anführungszeichen alternativlos das ist, was die Politik da macht und der sie auch genau diese Alternativlosigkeit immer als Argument nehmen, dass man es eben so machen muss, weil sonst wird alles noch viel schlimmer und sonst geht unser Wirtschaftssystem kaputt und sonst funktioniert irgendwie dieses fragile System, fragile, überkomplexe, überregulierte System nicht mehr.
Ja, und das passt aber auch wirklich gut zu diesem Aspekt, den man sich, glaube ich, gar nicht so, den man nicht so richtig wahrgenommen hat, dass wie mit was für einem einfachen Fingerschnips es möglich ist, mal eben 1 Billion Euro, wenn man es jetzt so zusammennimmt, locker zu machen. Das ist ja schon etwas, was kein Mensch in Deutschland wahrscheinlich jemals sehen wird, auch nur in Ansatz in diese Nähe zu kommen, ist, glaube ich, schon etwas, was auch dann damit mit zu Problemen geführt hat. Würde ich sagen, so mit längerer Betrachtung haben die Menschen, glaube ich, schon gedacht, was ist das eigentlich für eine Zahl, die da im Endeffekt im Raum steht. Und wenn es seien es nur die 500 Milliarden Euro Sondervermögen. Und dann kann man sich aber angucken, also ein Beispiel nochmal, Investitionsstau bei Schulen sind wahrscheinlich knapp 50 Milliarden Euro, die man in Schulen in Deutschland investieren müsste, um sie zu modernisieren. Und vor allem tatsächlich in die Bausubstanz und so weiter und so fort. Das sind ja wirklich Aspekte, die da reinfallen. Und am Ende, um das vielleicht nochmal so zurückzubrechen auf die Thematik, du hast es ja am Anfang auch schon gesagt, man weiß nicht mehr so richtig, was man sagen soll. Was soll jetzt noch passieren? Ich persönlich halte dieses Sondervermögen, Sonderschulden, wie auch immer, für richtig und für wichtig. Aber jetzt muss halt dann auch wirklich gezeigt werden, dass man damit was machen kann. Und das sehe ich leider noch nicht. Ich hoffe, dass es anders kommt. Und wir werden ja sehen, was der Koalitionsvertrag, wenn er dann steht, ich gehe mal nicht vor Ostern aus, aber das werden wir alles sehen. Und dann muss man wahrscheinlich weiter gucken, wie sich das Ganze dann verhält.
Okay, genau. Um abschließend vielleicht der kleine Disclaimer nochmal. Es kann natürlich gut sein, heute ist Montag, es gab Stimmen aus Reihen der Verhandler, die sagen, man kommt diese Woche, Mitte dieser Woche zum Ende. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr diese Folge hört und davor die SPD und die Union vor die Presse getreten ist und ihren Koalitionsvertrag vorgestellt haben. Ich glaube zwar nicht, dass es passiert, aber es kann sein. Hört trotzdem zu. Ha, habt ihr ja schon, weil wir sind am Ende der Folge.
Damit vielen Dank fürs Zuhören. Gerne einen Kommentar da lassen. Falls ihr es noch nicht getan habt, bewerten. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.